5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
Guten Tag und herzlich willkommen zu 5 vor 12, heute mit dem Sachbuchautor Simon Sahner. Ich darf ihn ganz kurz vorstellen, bevor ich an Eva Forrester übergebe, die dann das Gespräch führen wird mit ihm. Simon Sahner lebt und arbeitet als freier Autor, Lektor und Moderator in Freiburg. Als Herausgeber und Redakteur ist er außerdem für das Online-Feuilleton 54 Books tätig, das er im Jahr 2020 mitgegründet hat. Und in dieser Funktion und in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kulturpodcast Lakonisch Elegant hat er auch mehrere Podcast-Folgen aufgenommen. Er schreibt Bücher, Essays und kulturjournalistische Artikel für diverse Magazine und Zeitungen wie Zeit Online, Taz, Die Presse, 54 Books und andere Medien. Simon Sahner war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an den Universitäten Greifswald und Mannheim und ist inzwischen freiberuflich als Literatur- und Kulturwissenschaftler tätig. Vor allem beschäftigt er sich mit literatursoziologischen und kulturwissenschaftlichen Fragen, mit Digitalität und mit deutscher und amerikanischer Literatur der Gegenwart. 2023 sind von ihm erschienen zum einen eine kurze Geschichte der deutschen Beat-Literatur unter dem Titel Gegen die Fußgängermentalität, deutsche Beat- und Underground-Literatur bei Edition Text und Kritik. Und zum anderen der Personal Essay beim Lösen der Knoten, Nachdenken über Krebs zu Kultur und Krankheit bei Oktaven. Anlass des heutigen Podcasts ist seine jüngste Publikation, die er kürzlich zusammen mit Daniel Stehr beim Fischer Verlag vorgelegt hat, nämlich sein Buch Die Sprache des Kapitalismus, da Eva Forrester zeigt's. Anhand von Sprachbildern, Beispielen aus Film und Literatur und auch aus den Selbsterzählungen von Unternehmern wie Steve Jobs oder Elon Musk analysieren Simon Sahner, der Kulturwissenschaftler, und Daniel Stehr, der Ökonom, in diesem Buch die Sprache des Kapitalismus und die Macht seiner Erzählungen. Simon Sahner, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, und ich übergebe nun an Eva Forrester, die das Gespräch mit ihm führen wird. Bitte, Eva.
Vielen Dank und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Mich würde gleich zu Anfang interessieren, wie Sie eigentlich zu dem Thema und auch zueinander gekommen sind. Sie schreiben ja in dem Buch, das sei aus einer Diskussion an einem Sommerabend entstanden. Das klingt ja ganz idyllisch. Wollen Sie uns dazu kurz was erzählen?
Es war tatsächlich eine Diskussion an einem Sommerabend in Berlin, das war 2022, und Daniel Stehr und ich, wir kennen uns schon länger, weil Daniel auch schon mehrfach für 54 Books geschrieben hat, und wir haben uns da in Berlin getroffen. Und an dem Abend hat mir Daniel erzählt, dass er gerne mal darüber schreiben würde, wie Erzählungen und Sprache eigentlich unseren Zugang zu Ökonomie beeinflussen. Und dass er sich das aber alleine als Ökonom nicht zutraut. Und dann habe ich gesagt, das trifft sich insofern ganz gut, weil ich mir das Buch andersrum nicht zutrauen würde. Also ich könnte dieses Buch nicht schreiben, weil mir der ökonomische Hintergrund fehlt. Und dann haben wir an dem Abend gesagt, ja, wir können doch mal gucken, ob da irgendwas draus wird. Und ein paar Tage später habe ich ihm einen Link zu einem Google Docs Dokument geschickt. Und dann haben wir angefangen, zusammen zu texten und einen Pitch auszuarbeiten. Und daraus ist dann letztlich dieses Buch entstanden.
Sie werfen ja zusammen in dem Buch einen Blick auf Sprache, die bestehende Systeme stützt. Sie nennen ja auch Patriarchat, Rassismus, noch andere Beispiele neben dem Kapitalismus. Und die Frage dahinter ist ja ein bisschen, wem dient eine bestimmte Sprechweise? Oder auch, kann die Art, wie wir sprechen, verhindern, dass wir etablierte Systeme überhaupt erst hinterfragen?
Mhm. Also ich glaube, die Sprechweise innerhalb von Systemen, Sie haben es gerade angesprochen, Sexismus, Rassismus, und wir haben über diese Sprache in den letzten Jahren sehr viel öffentlich diskutiert, die dient in erster Linie, solange man sie nicht hinterfragt, dient sie eigentlich den Mächtigen in diesem System. Und das hat wenig damit zu tun, dass diese Mächtigen sich irgendwann mal hingekommen und sich diese Sprache ausgedacht haben. Aber die Sprache, die innerhalb des Systems verwendet wird, wird geprägt von denjenigen, die die Deutungshoheit innerhalb eines Systems haben. Und das sind dementsprechend die Mächtigen. Und daraus entsteht eine Sprache, die dann logischerweise dieses System stützt, weil die Mächtigen kein Interesse daran haben, dass dieses System zusammenbricht. Und wir merken immer stärker, in dem Moment, wo man Sprache innerhalb von Systemen in Frage stellt und sich eigentlich mal darüber im Klaren wird, was man sagt und wie dieses Gesagte auch auf die Weltwahrnehmung von Menschen einwirkt, dann fangen solche Systeme an zu bröckeln. Das heißt nicht, dass sie sofort zusammenstürzen oder dass man will, dass sie sofort zusammenstürzen, aber sie fangen an, in sich unsicher zu werden und sich neu auszuhandeln. Und das sieht man auch, finde ich, wenn man sich die Sprache unseres Wirtschaftssystems anschaut.
Vielleicht machen wir das mal an einem Beispiel konkret. Sie haben einen sehr vergnüglichen Teil in diesem Buch der Analyse von einigen Metaphern gewidmet, die wir so verwenden im täglichen Sprechen. Vielleicht können Sie uns das, was Sie gerade gesagt haben, mal an dem schönen Beispiel Rettungsschirm zeigen oder an einem Beispiel Ihrer Wahl.
Ja, der Rettungsschirm, den wir alle insbesondere von der Schuldenkrise, von der europäischen Schuldenkrise von vor etwa 10, 15 Jahren kennen, der ist insofern besonders spannend, weil man sich gar nicht so sicher ist und einig ist, wie man den denn deuten soll. Also der Rettungsschirm ist entweder der Fallschirm, der also den Stürzenden dann gerade noch rettet, oder es ist der Schirm, der also jemanden von etwas abschirmt. Also man findet tatsächlich, wenn man sich anguckt, beides. Also man findet zum Beispiel Karikaturen, in denen jemand einen Schirm aufspannt gegen die Last der Schulden, die auf einen einprasselt. Andersrum findet man aber auch zum Beispiel Darstellungen, in denen dann Länder am Rettungsschirm vom Himmel langsam gleiten. Das Interessante daran ist, dass in beiden Fällen, insbesondere in dem Fall des Schirmes, der vor etwas schützt, hat man den Eindruck, dass passiert einfach alles so. Also gerade der Schirm, der von etwas schützt, der suggeriert ja, dass etwas auf einen einprasselt, und normalerweise kennen wir das von Regen, und Regen ist jetzt etwas, das können wir eigentlich nicht verhindern. Das passiert einfach. Bei einer Schuldenkrise oder überhaupt bei solchen, ich nenne es mal ökonomische Unwuchten, bei so etwas haben wir aber Gründe, die verhinderbar gewesen wären im Vorfeld. Das heißt, wir verschieben sozusagen ein Feld, das wir selber beeinflussen können, in einen Bereich, in dem wir überhaupt keinen Einfluss mehr haben und in dem wir uns nur noch vor den Folgen irgendwie in Sicherheit bringen können. Und man sieht das letztlich in vielen dieser Metaphern. Also wir können uns den Preistsunami angucken, wir können uns das Erdbeben angucken, das über eine Wirtschaft hereinbricht, oder den perfekten Sturm wurde sehr häufig im Kontext der Finanzkrise 2008 erwähnt. Und all das sind Metaphern, die eigentlich sagen, das Wirtschaftssystem, das uns umgibt und in dem wir leben, funktioniert genauso wie unser Wetter und wie unsere Umwelt eigentlich nach physikalischen Gesetzen. Und gegen diese physikalischen Gesetze können wir nichts tun. Das ist einfach so. Und wenn ein Tsunami kommt, dann müssen wir halt gucken, dass wir unseren Strandkiosk irgendwie schützen. Aber den Tsunami können wir nicht verhindern. Und die Folge davon ist, dass wir den Eindruck haben, das muss so sein. Das ist halt so. Das passiert. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist insofern ein Fehlschluss, weil dieses System von Menschen gesteuert wird. Es ist von Menschen einmal erfunden und eingesetzt worden. Und es wird von Menschen betrieben. und dann kann man dagegen auch was tun. Man muss es nur wollen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist denkbar.
Ja, vielen Dank. Ist auf der Ebene der Begriffe schauen Sie sich dann ja als nächstes auch noch Dinge an, wie zum Beispiel den Begriff Urlaub, der anscheinend noch aus der Zeit der Leibeigenschaft kommt und bedeutet die Erlaubnis zu gehen.
Ja.
Gibt es noch weitere Beispiele in der Art und Weise, die irgendwie ein Machtgefüge abbilden, die eigentlich überkommene Begriffe sind, die aus einer ganz anderen Zeit stammen, die wir so unbewusst täglich verwenden?
Das war einer der schönsten Anteile der Arbeit an diesem Buch, sich da irgendwie auf den Ursprung von solchen Begriffen, auf die Suche nach dem Ursprung von solchen Begriffen zu machen. Ein anderes Beispiel ist das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Und da kommt dann sozusagen das Zusammenspiel des Ökonomen mit mir, dem Kulturwissenschaftler, auch ins Spiel, weil mir Daniel zum Beispiel erklärt hat, dass in der Ökonomie, also in dem Austausch über unsere Wirtschaft in der B Wissenschaft ist, spricht man also tatsächlich vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der umgekehrten Reihenfolge. Also da fragt der Unternehmer fragt Arbeit nach und derjenige, der die Arbeitskraft hat, der bietet sie an, also der gibt sie. Das heißt, da haben wir das umgekehrte Verhältnis. Wir sprechen aber in der Öffentlichkeit von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, weil im Feudalismus, also vor sehr, sehr vielen 100 Jahren, war das Arbeitsverhältnis bestand meistens zwischen einem Adligen und einem Untertan. Und der Adlige war qua Geburt und qua Religion eingesetzt als die höhere Instanz. Und es war undenkbar, dass diese höhere Instanz etwas gibt. Die kann nur nehmen. Das heißt, sie nimmt etwas an und der Untertan, der gibt. Nee, anders, andersrum, Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. Der Adlige kann nur geben. Er kann nur so gütig sein und etwas geben, aber es ist undenkbar, dass er von unten etwas annimmt, also von dem Untertan. Und der Untertan, der kann aber nur sozusagen etwas von dem Adligen annehmen, der in seiner Güte etwas gegeben hat. Und irgendwann im 19. Jahrhundert hat sich dann eben über die Industrialisierung und so weiter hat sich ein kapitalistisches System entwickelt und auf einmal hatte man andere Arbeitsverhältnisse, weil man jetzt Unternehmer hatte, die eben Arbeit braucht, also nehmen mussten und andere, die sie geben konnten. Aber man hat trotzdem dieses feudalistische Verhältnis am Ende beibehalten und wir sprechen heute noch davon. Und wenn man sich das anschaut, dann zieht sich die Folge von dieser Weiterführung dieses Verhältnisses eigentlich auch insofern bis in die Gegenwart, weil es immer noch so ist, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelt wird, derjenige, der arbeitet, der kann eigentlich froh sein, dass er einen Arbeitsplatz hat, dass er Geld verdienen kann und so weiter und ist abhängig von demjenigen, der ihm Arbeit gibt, weil der sozusagen die Macht hat. Und das hat Auswirkungen zum Beispiel darauf, wie wir Streiks wahrnehmen, wenn gestreikt wird und die Streikenden dazu aufgefordert werden, jetzt doch endlich mal nachzugeben, weil sie können doch froh sein, dass sie einen Job haben und so weiter und im Sinne des Landes und der Wirtschaft. Anstatt dass man andersrum sagt, die Unternehmen können auch nicht existieren, wenn nicht für sie gearbeitet wird. Also warum sollten sie nicht nachgeben? Also da sieht man, wie sich so Machtverhältnisse dann auch noch weiterführen, die ursprünglich mal aus ganz anderen Zeiten kommen und die Sprache hat man aber erhalten.
Sie haben ja jetzt vorher die Sprache auch der Ökonominnen und Ökonomen erwähnt. Da gibt es ja auch einige Besonderheiten, sehr oft irgendwie stark kodifiziertes Sprechen oder hat Sprachmonstren wie Aufgleisen in sich. Was ist denn die Besonderheit an der Sprache der Ökonomen?
Die Sprache der Ökonomen ist natürlich eine Sprache, die zunächst einmal, und das fand ich auch immer sehr spannend im Austausch mit Daniel, die Auch in gewisser Weise davon ausgeht, dass es nur dieses eine System gibt. Also das ist eine Sprache, die eigentlich immer sich nur in diesem kapitalistischen System bewegt. Und das ist auch die einzige, das ist auch das einzige System, was gelehrt wird an Universitäten. Also ich gebe jetzt wieder, was Daniel mir erzählt über sein Fach. Und man sieht das zum Beispiel auch gar nicht schlecht daran, dass im Zuge des US-amerikanischen Wahlkampfs dem Vater von Harris vorgeworfen wurde, er sei Kommunist, weil er in seiner Funktion als Wirtschaftsprofessor es gewagt hat, den Marxismus zu unterrichten. Und das ist ja zunächst mal, ist das halt eine Darstellung eines Systems und das ist noch keine Befürwortung dieses Systems. Wir unterhalten uns in der Geschichte auch über den Nationalsozialismus, ohne zu sagen, das ist ein sinnvolles System. Trotzdem wird ihm vorgeworfen, dass er also Kommunist sei, weil in diesem Bereich eigentlich das eine System nur als das, was funktioniert und als das, was man letzten Endes auch verstehen muss, gehandelt wird. Und gerade auch Ökonomen sprechen sehr, sehr häufig in Bildern und Metaphern. Also es gibt diese berühmte Laffer-Kurve. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist der Moment, das ist eine Kurve, die verläuft so. Und je nachdem, wo auf der einen Seite die Steuern sind, also wie hoch die Steuern für die Reichen sind oder für Unternehmer sind, dann gleicht sich das aus. Und wenn die Steuern aber zu hoch werden, dann können die Unternehmer nicht mehr wirtschaften, dann ist es wieder schlecht für die Wirtschaft und so weiter. Und dann versucht man immer, das auszugleichen. Und das ist ein wunderschönes Bild. Das ist wunderschön und simpel dargestellt. Es ist aber nicht so einfach. Es funktioniert nicht so einfach. Aber es wird der Eindruck vermittelt, genauso kann man das machen. Da muss man nur gucken, dass man da die Steuern einpendelt und dann funktioniert das. Und das ist leider ein bisschen zu einfach.
Jetzt springen wir vielleicht sozusagen von der Ebene der Begriffe, Metaphern auf die Ebene der Narrative und gucken uns das noch an. Sie beschreiben ja im Buch, dass so charismatische Persönlichkeiten aus der Wirtschaft gerne irgendwie so eine Selbsterzählung inszenieren, die zum Teil irgendwie Anteile der mythischen Heldenreise in sich trägt und eben dazu dienen soll, sozusagen dieses Erfolgsversprechen des kapitalistischen Systems zu transportieren. Ganz aktuell natürlich Elon Musk in aller Munde, aber auch Leute wie Steve Jobs oder fiktionale Charaktere, die auf realen Charakteren beruhen, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street. Also das funktioniert ja auch in Filmen. Können Sie uns da kurz erzählen, wie funktionieren diese Narrative und gibt es da Überschneidungen, Gemeinsamkeiten, die immer wieder auftauchen?
Also das Wichtige ist zunächst mal, dass diese ganzen Narrative, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die basieren eigentlich auf dem Gedanken, dass es im Kapitalismus jeder irgendwie schaffen kann, wenn er sich nur stark genug anstrengt. Und das ist auch sozusagen, der Kapitalismus muss das erzählen, weil sonst könnte er nicht existieren, weil er ansonsten keine Rechtfertigung hätte. Also es gibt diesen einen Satz, jedes System braucht eine Erzählung für seine Ungerechtigkeiten. Also es braucht eine Begründung, warum ist die Welt ungerecht. Und in dem Fall ist es eben Leistung. Wer nicht genug leistet, der gewinnt auch nichts. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie zum Beispiel Steve Jobs seine Geschichte erzählt, dann kann man das an gewissen Reden und Auftritten von ihm ziemlich schön nachlesen, dass er eben sagt, ich habe Studium abgebrochen, ich habe vom Pfandflaschensammeln gelebt, dann habe ich in der Garage Apple gegründet und jetzt stehe ich hier und habe das iPhone und habe die Welt revolutioniert. Ich bin ein genialer Unternehmer, sagt er nicht so, aber das ist das, was formuliert wird. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, das iPhone selbst besteht aus ganz vielen Bestandteilen, die aus staatlicher Forschung entstanden sind. Also das hat Steve Jobs nicht erfunden. Was Steve Jobs getan hat, ist, er hat das zusammengefügt mit seinem ganzen Unternehmen. Das muss man als Leistung nicht vernachlässigen, aber man müsste sozusagen die ganze Geschichte erzählen. Und Elon Musk erzählt Ähnliches. Also Elon Musk, der also als der im Grunde genommen der Übervater der E-Mobilität durch Tesla und der Raumfahrt und so weiter. Bei Tesla hat Elon Musk sich eingekauft. Also es ist nicht sein Unternehmen, das er gegründet hat, sondern er ist da dazugestoßen. Und auch Elon Musk, genauso wie Steve Jobs, kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus, also wohlhabend genug, dass die Eltern die Anfänge finanzieren konnten und so weiter und so fort. Und diese Geschichten suggerieren aber, es ist deren Genie, das allein dazu führt, dass hier also grandioses Unternehmertum und Reichtum entstanden ist. Und diese Geschichte wird immer, immer, immer wieder erzählt und sie stimmt einfach nicht in dieser Form. Sie hat wahre Anteile, weil natürlich haben die was geleistet, die haben was gemacht, aber es stimmt nicht in dieser Form und es stimmt nicht, dass jeder es schaffen kann. Das ist einfach faktisch falsch. Und dann gibt es wiederum andere Fälle und deswegen habe ich jetzt den Wolf of Wall Street, diesen Film über den Trickbetrüger Jordan Belfort, jetzt nochmal außen vor gelassen. Hier haben wir es zu tun mit einer Geschichte, die ganz klar auf einem Verbrechen beruht. Also das ist ein krimineller Akt, was da gelaufen ist. Das war ein Wirtschaftsverbrechen, an dem Jordan Belfort sehr reich geworden ist. Und dieser Film in der Art und Weise, wie er das erzählt, führt aber dazu, dass Jordan Belfort irgendwie als eine Art schillernder Held erzählt wird. Sowohl Leonardo DiCaprio als auch Scorsese behaupten zwar, sie hätten das als Warnung gemeint und wahrscheinlich war es auch so gemeint. Das Ende vom Lied war aber, dass sich Banker in London in 80er-Jahre-Anzügen getroffen haben und gemeinsam ins Kino gegangen sind und das gefeiert haben. Also da funktioniert die Intention der Geschichte, funktioniert irgendwie nicht mit der Wirkung der Geschichte. Und daran sieht man aber eben auch wieder, wie schwer es ist, funktionierende antikapitalistische oder auch kritisch-kapitalistische Narrative zu erzählen. Weil man immer am Ende das, was dargestellt wird, in irgendeiner Weise ästhetisieren muss. Und das haben ganz, ganz viele von diesen Filmen haben dieses Problem, dass am Ende entweder eine Überästhetisierung stattfindet, wie bei Wolf of Wall Street, oder dass der Zuschauer, die Zuschauerin so in eine Art, ja, in eine Art Illusion eingepackt wird, dass man selber schon weiß, dass das alles nicht so toll ist und man kriegt es ja auch gerade gezeigt und daraus entsteht aber nichts. Und das sind so die Probleme an diesen Narrativen.
Welche Rolle spielt denn Social Media dabei? Also gerade Wolf of Wall Street hat natürlich eine unendliche Flut an Snippets und Memes produziert, die das natürlich nochmal perpetuieren.
Also Social Media ist in diesem Kontext insofern sehr spannend, weil man eigentlich sieht, was diese Narrative dann in der realen Welt auslösen. Weil man dann tatsächlich sieht, wie vor allem junge Männer diese Filme im Grunde genommen nachspielen, wobei sie sich tatsächlich als zukünftige Finanzhaie wahrnehmen. Also die dann wirklich auf ihren Instagram und TikTok-Kanälen, also im Stile von Jordan Belfort, also den ganzen Tag vor irgendwelchen Tabellen und jetzt inzwischen am Computer natürlich irgendwelchen Graphen und so weiter sitzen und die Aktienkurse beobachten und sich inszenieren, dass sie morgens um 5 aufstehen und um 5:30 dann schon am Rechner sind, aber in dieser halben Stunde auch noch im Fitnessstudio waren und so weiter. Also sich auf Leistung gepusht haben und dann in diesen Handel, in diesen wilden Aktienhandel einsteigen. Und das ist natürlich eine Selbsterzählung und die wird aufgehängt an solchen Filmen wie Wolf of Wall Street, aber auch dem 80er-Jahre-Film Wall Street und vielen anderen. Also da sieht man dann, wie diese Narrative tatsächlich in die Realität rüberschwappen.
Es ist ja gerade auf Netflix noch eine Dokumentation rausgekommen, By Now. Ich weiß nicht, ob die schon jemand gesehen hat. Da werden ja visualisiert sozusagen die Abfallmengen, die durch zum Beispiel Online-Shopping und die endlosen Retouren produziert werden. Also da wird von einer künstlichen Intelligenz werden europäische und internationale Städte gezeigt, die eben von Klamotten, Müll, Elektroteilen überflutet werden. Und gleichzeitig wird dann immer eingeblendet, wie zum Beispiel Jeff Bezos den Climate Pledge von Amazon hochhält und sagt, wir sind das erste Unternehmen, das das Pariser Klimaabkommen einhält und so weiter. Und da zum Thema Wirtschaft und Klima würde mich noch interessieren, es gibt ja so Triggerbegriffe wie grünes Wachstum oder Technologieoffenheit, die ja im Grunde auch verschleiernde Begriffe sind. Was ist denn an denen problematisch?
Problematisch ist vor allem die Art und Weise ihrer Verwendung. Also gerade wenn wir jetzt bei Technologieoffenheit sind. Also Technologieoffenheit ist ja eigentlich ein Begriff, der im politischen Kontext häufig eingesetzt wird, um zu sagen, wir müssen jetzt nicht verzichten eigentlich, wir müssen keine Regulierungen irgendwie auch in die Art und Weise, wie wir produzieren oder konsumieren, einrichten, sondern wir müssen uns oder können uns darauf verlassen, dass die Technologie so weit fortschreitet, dass sie Lösungen findet, um trotzdem klimaneutral zu werden, ohne dass wir uns einschränken müssen oder ohne dass große Unternehmen sich an irgendwelche staatlichen Regeln halten müssen. Also das ist ja so diese Idee. Wir müssen offen sein gegenüber von Technologie. Und das heißt, dahinter steckt eigentlich der Ansatz, wir wollen so weitermachen wie bisher. Wir kleiden das aber in einen Begriff, der suggeriert, wir wollen schon alle das Gleiche, aber wir haben halt einen anderen Weg. Problem daran ist, die Technologieoffenheit an sich ist ja überhaupt nicht falsch. Die Frage ist jetzt nur, wo ist denn das Problem an der Offenheit für Technologien wie zum Beispiel E-Mobilität, für grünen Strom, über Windenergie, über Sonnenenergie und so weiter? Das sind ja alles neue Technologien, für die man ja offen sein kann. Das würde aber nicht bedeuten, dass man nicht gleichzeitig Regularien einführt oder Grenzen setzt und so weiter. Das heißt, die Technologieoffenheit, die hier gemeint ist, ist eine ganz andere Technologieoffenheit, obwohl man ja sagen könnte, wir sind ja offen als Gesellschaft für neue Technologien oder auch als Politik. Also man kann jetzt zum Beispiel den Grünen nicht vorwerfen, dass sie nicht offen wären für neue Technologien. Es sind halt nur andere Technologien. Und so werden aber solche Begriffe verwendet, um bestimmte Ansätze zu verschleiern, die im Zweifelsfall oder sehr, sehr häufig mit kapitalistischen Strukturen zu tun haben. Also auch zum Beispiel das grüne Wachstum. Es ist relativ klar nachzuvollziehen, dass ein Wachstum, das niemals aufhört oder niemals aufhören darf, weil der Kapitalismus auf Wachstum basiert, irgendwann an sein Ende kommen muss, gezwungenermaßen. Es kann nicht permanent weiter wachsen. Indem man aber sagt, grünes Wachstum, suggeriert man, das ist jetzt eine Art von Wachstum, die immer weitergehen kann, weil sie ja grün ist. Und es gibt dieses Buch von Ulrike Hermann, Das Ende des Kapitalismus. Und ich finde dieses Buch aus dem Grund so spannend, weil sie selber sagt, ich finde den Kapitalismus eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich ein gutes System, aber es wird nicht funktionieren auf Dauer. Wir werden an die Grenze kommen, wo das nicht mehr geht und deswegen müssen wir was ändern. Und das finde ich eigentlich so spannend als Ansatz, weil sie eben nicht sagt, oh Gott, das ist ein katastrophales System in sich, sondern sie sagt, es ist an sein Ende gekommen. Es geht nicht mehr. Und da ist diese Klimadiskussion eigentlich mit drin in diesem Buch sehr stark.
Ja, Ulrike Hermann schlägt ja als Alternativvorschlag einen Prozess vor, der sich irgendwie an der englischen Kriegswirtschaft orientiert und versucht irgendwie sozusagen ein Element von Planwirtschaft mit kapitalistischen Dingen zu verbinden. Was gibt es denn eigentlich für Alternativen? Also wie könnte ein postkapitalistisches System eigentlich aussehen? Das ist ja immer die große Frage.
Das Ja,
Ja.
das ist immer die große Frage und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, an dem sich diese Sprache des Kapitalismus nochmal sehr, sehr stark zeigt, weil sowohl Ulrike Hermann, die eben sagt, wir brauchen eine Art, wie nennst du es? Also es ist eine Mischung aus Marktwirtschaft und Planwirtschaft
Planwirtschaft,
letzten
ja.
Endes. Und du heißt Saito, ein japanischer Wissenschaftler, hat eine Art grünen Kommunismus entworfen, der auch nochmal anders funktioniert. Und dann gibt es noch so Ansätze, die sagen, man könnte jetzt, wo man mit KI solche Fortschritte gemacht hat, könnte man eine Planwirtschaft mit KI verbinden, weil eben die Planwirtschaft im Sozialismus vor allem daran gescheitert sei, dass die mit den Datenmengen nicht klargekommen seien. Also sie hätten eigentlich nicht planen können, weil sie das nicht hingekriegt haben. Jetzt ist aber die Sache irgendwie, das sind ja alles Ansätze, ich kann nicht persönlich beurteilen, ob die funktionieren würden. Ich komme von der Seite, dass ich mir sage, warum haben wir eigentlich so eine Scheu davor, uns Ideen über ein anderes System zu machen. Und das hängt meines Erachtens sehr stark an der Art und Weise eben, wie wir über Kapitalismus sprechen. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, das eben suggeriert wird, das ist der Naturzustand. Und alles andere ist Veränderung von natürlichen Prozessen, Eingriff in natürliche Prozesse, Eingriffe in den Markt, die es ja nicht geben soll, nach Meinung von neoliberalen PolitikerInnen zum Beispiel. Und da ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, weil um sich andere Sachen vorstellen zu können, muss man diese Vorstellungen zulassen können. Und um vielleicht noch einen Punkt irgendwie an diese Stelle zu setzen, ist, ich finde auch diese Vorstellung von einem anderen System, das man brauchen könnte, ist eigentlich ein geschickter Schachzug des Kapitalismus, um zu verhindern, dass dieses System entsteht. Weil wenn ich Leuten vermittle, wir müssen ein anderes System einsetzen, dann entsteht zunächst mal Überforderung. Und wir kennen das alle auch sozusagen im Kleinen, wenn wir jahrzehntelang mit einem Computerbetriebssystem gearbeitet haben. Sagen wir haben jahrzehntelang mit Windows gearbeitet. Und jetzt stellen wir von einem auf den anderen Tag alles auf Linux um. Es ist das totale Chaos, es dauert ewig, man ist ewig überfordert und so weiter. Und genau so ist es bei Wirtschaftssystem. In dem Moment, wo ich sage, so, das wird jetzt alles über den Haufen geworfen und wir setzen ein neues System ein, davor hätte ich auch Angst. Das überfordert mich als Vorstellung. Wenn ich aber sage, wo können wir Veränderungen einführen? Was können wir machen? Wo können wir Steuern so weit erhöhen, dass bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind? Wo können wir zum Beispiel, es gibt dieses Buch von Ingrid Robbins, Limitarismus, wo es darum geht, könnte es nicht eine Obergrenze für Reichtum geben, die bei, keine Ahnung, 10 Millionen liegt? Niemand hat mehr als 10 Millionen. Warum nicht? Ich finde das keine blöde Idee. Und solche Ideen zu überlegen, zu diskutieren und zu gucken, will man die als Gesellschaft umsetzen, kann man die umsetzen, das sind Ansätze, die vermittelbar sind, würde ich sagen. Und von der Seite aus kann man vielleicht kommen und so weit Schrauben drehen, Stellschrauben verändern, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, huch, wir sind nicht mehr in diesem Kapitalismus, in dem wir im Jahr 2024 waren, sondern an einer ganz anderen Stelle.
Vielen Dank erstmal. Bis hier.
Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de.